du, sollen wir erzählen, wo wir sind heute, oder?
Ja, ja, schon, ja. Mhm. Und dass wir Kooperation haben, dass wir zusammenarbeiten werden, dass das uns gegenseitig befruchten wird. Ich finde es eine coole Sache, dass wir da bei WeMove sind.
Verkaufen wir uns an die Industrie, wenn wir sowas machen, Sabrina?
Nein.
Findest du es okay?
Ja.
Grundsätzlich laden wir ja nette Leute ein. Ja,
grundsätzlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laufalter, der Lauf-Podcast, bei dem der Egon Kleiner, hallo Egon.
Hallo.
Und ich, der Tom Rottenberg, über das Laufen reden, ist an einem neuen Ort gelandet für einen Augenblick. Und wir sind trotzdem unseren Traditionen treu und lassen unsere Gäste erst nach ein paar Minuten zu Wort kommen und sind komplett unhöflich. Was sich geändert hat, was man im Hintergrund auch ein bisschen hört, das erzählt der Egon jetzt ganz kurz.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Wir sind heute hier im WeMove in Wien-Mitte, in der Mall. Ich glaube, wenn man in Ostösterreich von Laufgeschäften redet, dann kommt man bei WeMove über nicht vorbei. Das ist auch gut so, sehr kompetent etc. etc. Da können wir dann vielleicht im Laufe dieser oder der nächsten Ausgaben ja auch wieder ein bisschen mehr drüber reden. Toll, dass wir hier sind und hier sein dürfen. Und Gott sei Dank haben wir auch heute wieder einen Gast, einen sehr prominenten. Ja, schön, dass Sabrina Lederle heute hier bei uns ist. Bin ein großer Bewunderer von dir, noch dazu, dass du ja jetzt auch mit Alternativsportarten ja auch angefangen hast und erfolgreich bist. Und ja, und ich freue mich, dass wir heute diese Stunde mit dir verbringen können.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sabrina, der Egon hat dich jetzt kurz vorgestellt. Ich sage auch hallo, herzlich willkommen und schön, dass wir hier bei WeMove mit dir plaudern dürfen. Die zufällige Nennung unseres Kooperationspartners ist natürlich total zufällig, dass wir die immer wieder vorkommen lassen. Wie gesagt, man hört hier im Hintergrund, dass wir wirklich im Geschäft sind. Es kommen auch Kunden, Kundinnen rein. Vielleicht stellt auch einmal jemand eine Zwischenfrage, vielleicht auch nicht. Meine erste Frage an dich, Sabrina, ist, der Egon hat dich kurz vorgestellt. Aber wenn man dich bittet, dich selbst vorzustellen, was erzählst du denn da für eine Geschichte?
Also ich bin die Sabrina, ich bin ausgebildete Kindergartenpädagogin und bin Hundemama.
Du bist aber auch Läuferin und du lebst vegan, das sind so zwei
genau,
ganz
stimmt,
wichtige Dinge.
Ja.
Laufen.
Ja.
Wie alt bist du und seit wann läufst du?
Also ich bin 33 und bin, ich glaube 2011 oder so, ins Laufen hineingestolpert. Für mich war Laufen immer ein No-Go und ganz schlimm und ging gar nicht. Mhm. Dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr gemeinsam den Frauenlauf mitlaufen möchte, 5 Kilometer. Und wir haben gesagt, wir trainieren zusammen. Wir haben nicht zusammen trainiert und es war die volle Katastrophe. Sind viel gegangen und irgendwie.
Das heißt, ihr seid ohne Training in den Frauenlauf hineingestolpert.
Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na komm, also nächstes Jahr, wir müssen es wenigstens schaffen, durchzulaufen. Also sowas. Challenge zu sehen. Und ja, wir haben dann wieder nicht zusammen trainiert. Ich habe dann alleine angefangen. Es war dann 2012, da habe ich mir dann ein Laufband besorgt, habe es in den Keller meiner Eltern gestellt, weil ich mich halt geniert habe, draußen laufen zu gehen, weil ich noch mehr Gewicht hatte. Und und da habe ich dann halt mal angefangen, 1 Kilometer zu laufen. Das war mal so meine Challenge, dass ich es mal schaffe, 1 Kilometer durchzulaufen.
Auf dem Laufband?
Auf dem Laufband, genau.
Das Wie langweilig ist das?
Gar nicht. Also ich war eher mal mit dieser Aufgabe beschäftigt, mal 1 Kilometer zu schaffen. Und also so habe ich mich dann herangetastet und dann 2 und irgendwann gingen dann die 5. Da war ich dann echt mal stolz, dass ich die 5 geschafft habe. Und dann war irgendwie so, naja, vielleicht gehen ja auch 6 Kilometer und irgendwann war ich, also es war alles ziemlich langsam. Irgendwann war ich dann 1 Stunde am Laufband, das waren so 8 Kilometer und dann kam halt auch der Frauenlauf und der ging voll gut. Also auch mit der Zeit war ich mega überrascht.
5 oder 10 Kilometer?
5 Kilometer waren das, genau. Und ja, und dann, also ich war dann immer noch am Laufband, habe in der Zwischenzeit dann auch Kilo verloren und abgenommen.
Wie viele?
Und also insgesamt waren es dann 17 Kilo Und genau, also ich war dann eine Stunde am Laufband, dann 1,5 Stunden, irgendwann waren es dann schon 3 Stunden. Also ich habe, genau, und war auch ein gutes Mentaltraining, muss ich sagen.
Entschuldigung, wenn ich da jetzt reingrätsche. Also da war zuerst einmal war die Liebe zum Laufband.
Ja, also eher so gezwungenermaßen, weil ich habe mich halt, wie gesagt, geniert, draußen laufen zu gehen. Und so war ich halt in einem sicheren Raum, wo mich niemand gesehen hat, wo ich immer die Möglichkeit hatte, aufzuhören oder ja, langsamer zu werden und wo es halt, keine Ahnung, keine wertenden Gesichter gibt oder Leute gibt, die da irgendwie was sagen. Und so war ich in meinem geschützten Raum, kannte die Kellerwand in- und auswendig dann schon und ja.
Das meinte ich mit der Frage, ist das nicht extrem langweilig, im Keller zu laufen?
Ja, ich habe mich dann sehr auf die ganzen Tontöpfe fokussiert und ja.
Wenn du jetzt vom Mentaltraining redest, und ich weiß, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen so abseits der grundsätzlichen Gedanken, aber hast du dann den Tontöpfen Namen gegeben oder war da ein Zwiegespräch dann da oder vom Mentalen her? Also
ja.
Ich kannte die Kellerwand sehr gut, naja, die kenne ich.
Man nennt das Eckenbegrüßen im Kindergarten,
ja.
Das Spiel.
Ja, ich habe mich dann auf die verschiedenen, keine Ahnung, Farben fokussiert oder habe sie gezählt und keine Ahnung, irgendwann dann im Sommer haben meine Eltern die dann auch gebraucht und dann war ich so, ja, ich kann es doch nicht den weggeben, ja, der war immer da. Habe ich mich mal auf die Fliesen fokussiert. Oder,
aber nicht zum Beispiel am Bildschirm hingestellt und eine Netflix-Orgie gemacht, oder?
Naja, das gab es damals alles noch nicht. Also ich habe dann schon ab und zu den Radio, aber der hatte im Keller einen schlechten Empfang. Das war dann eher so ein Geräuschding. Und also ja, alles noch ziemlich sehr, also ich glaube, das kann man sich heutzutage nicht mehr so vorstellen. So, ja.
Aber du bist dann doch irgendwie für den Frauenlauf an die frische Luft gegangen. Da waren 30.000 Frauen, die da gelaufen sind. Da hast du dich nicht gefürchtet? Du hast irgendwie die wertenden Blicke da irgendwie nicht negativ empfunden?
Nein, also da war ich halt nicht alleine, wir waren eben zu zweit und das hat mir dann halt auch wieder Sicherheit gegeben und genau, irgendwann habe ich dann halt auch meiner Tante erzählt, dass ich halt am Laufband schon so lange durchhalte und die hat dann gesagt, ja komm, gehen wir halt mal gemeinsam draußen laufen und so hat das dann begonnen, dass wir halt die Feldwege unsicher gemacht haben. Und
die Feldwege wo?
Ja, in Niederösterreich.
Wo?
Genau.
Ungefähr.
Ja. Tullner Gegend.
Nochmals zurück zum Laufband und zu den wertenden Blicken und zur Bewegung im Freien. Also vielleicht jetzt auch, weil ich ein alter Mann bin, ich kenne das halt nur vom Hören sagen, dass es tatsächlich Personen gibt, und du hast es jetzt ja selber ja auch bestätigt, die dann sagen, ich fürchte mich eigentlich, auf die Prater Hauptallee hinauszugehen und dort langsam zu laufen oder laufen gehen, weil ich könnte ja bewertet werden von anderen. Das ist mir irgendwie, ich sage es jetzt mal ganz überheblich auch, das ist mir fremd. Was macht jetzt dann diesen Schritt aus, zu sagen, okay, und ich gehe jetzt dann doch raus?
Wie ich dann für mich so das Gefühl hatte, ich darf jetzt rausgehen, weil ich jetzt irgendwie schon ein bisschen mehr einer Läuferfigur entspreche. Wobei ich dann auch noch gehört habe, was, du läufst oder du läufst Ultras mit der Figur. Also das, oder wenn man zum Beispiel gemeinsam spazieren geht oder man sieht dann halt ein bisschen stärkere Leute und ich kriege halt dann von anderen mit, die halt dann Kommentare sagen, schau, der geht raus und ich so, ja, es ist doch voll gut. Also ich weiß nicht, ob es manchen nicht bewusst ist, dass sie da dann eben wertend reden. Und ja, ich hatte halt persönlich auch so eine Scheu davor. Und was halt auch ist, ja, wie es vorher schon angesprochen worden ist, Männer schieben halt auch manchmal Kommentare oder überschreiten da Grenzen.
Umso mutiger rauszugehen. Ich meine jetzt, draußen laufen war sicher eine Überwindung. Nur jetzt geht es nicht nur um den Mut, überhaupt rauszugehen, sondern 5 Kilometer beim Frauenlauf. Und was ist die längste Distanz, die du bisher gelaufen bist? Egal ob Training oder Wettkampf?
194.
Das ist eine Spur mehr als 5 Kilometer, noch eine Spur mehr als 8 Kilometer.
Ja.
Wie konnte es so weit kommen?
Ja.
Was ist da passiert?
Ja, toll. Also der erste waren 5 Kilometer und der zweite Lauf waren dann schon 12 Stunden.
Ja.
Ja, genau.
Das heißt, du bist für 5 Kilometer 12 Stunden gelaufen.
Ja, genau. Das ist auch eine Challenge.
Oh ja, das ist Robben. Aber jetzt im Ernst, also Warum gleich dieser ganz gewaltige Sprung?
Ja, also ich habe vorher schon kurz meine Tante angesprochen, die war Ultraläuferin und die hat dann einfach mal so gesagt, wie ich gesagt habe, ich schaffe halt 3 Stunden, hat sie gesagt, ja du, also im Februar 2012 habe ich angefangen und dann hat sie gesagt, ja im Juli, da ist ein 24-Stunden-Lauf, da läuft sie halt mit und ich kann ja die 12 Stunden probieren und einfach schauen.
Nur die Hälfte.
Ja, genau.
Und nur der Vollständigkeit halber, wie heißt deine Tante?
Martina Schmidt.
Okay.
Genau.
Und Egon, kennst du sie?
Habe ich schon einmal gehört, ja.
Genau, sie hat gesagt, ich soll sie halt die 6 Stunden davor und die 6 Stunden danach betreuen. Und sie hat halt glaubt, ich laufe halt so 30 Kilometer oder so, weil wenn man es eben im Amateurbereich macht, kann man sich das ja einteilen, wie man möchte. Man kann ja, keine Ahnung, eine halbe Stunde laufen und dann setzt man sich wieder hin oder so. Aber ich war eigentlich die ganze Zeit auf der Strecke, bis auf 1,5 Stunden, weil da war ein orges Gewitter und damals war ich noch nicht so hart, dass ich das durchziehe. Und es waren dann überraschend 73 Kilometer.
73, 7,3.
Genau.
Okay, ja, sprich weiter.
Ja, ja, habe um einen Kilometer den 3. Platz verpasst bei den Damen. Ja, und irgendwie war dann so, also mir hat das halt taugt, so irgendwie die Grenzen auszuloten, an den Grenzen zu gehen. Ich war mega überrascht, was ich schaffen kann. Also damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ja.
Und mein Umfeld auch nicht. Und 1,5 Monate später war dann wieder ein 12-Stunden-Lauf in Langenzersdorf. Und da waren es dann 96 Kilometer und das war dann so, okay, gut, ja, passt.
Nur so als Zwischenfrage. Halbmarathon, Marathon, schon einmal gehört?
Ja, gehört schon. ja, das kam alles nachher. Also genau, mein erster Marathon kam, glaube ich, nach 3 Ultras. Und der war viel schrecklicher als der Ultra.
Wieso ist ein Marathon schrecklicher als ein Ultra? Das können sich Menschen, die sagen, ein Marathon ist für sie quasi way beyond irgendwelche Vorstellungen, eigentlich kaum vorstellen. Warum ist ein Marathon schrecklicher als ein Ultra?
Ja, wie es der Egon schon gesagt hat, das Tempo, also irgendwie soll man ein bisschen schneller sein. Und mein erster war halt in Linz und ich war dann auch, also sobald die Halbmarathonläufe weg waren, ich war komplett alleine, ich war dann auch schon unsicher, ob ich überhaupt noch auf der richtigen Strecke bin. Und irgendwann kam dann eine Frau hinter mir und hat mich auch gefragt und ich so, ja gut, wir sind schon mal zu zweit da. Und ja, keine Ahnung, es war ziemlich einsam.
Okay.
ja, und
wieso, warst du so langsam oder warst du so schnell?
Na, langsam.
Okay.
Also, ich glaube 4:30 war mein erster Marathon, also 4 Stunden 30.
Das ist aber immer noch, also ich habe vor kurzem eine große Geschichte über so Medianzeiten geschrieben, damit bist du eigentlich noch sehr, sehr gut quasi im mittleren Drittel unterwegs, was globale Marathonzeiten angeht. Mhm. 4:30 ist jetzt nicht urlangsam, oder Egon?
Oh, wäre zuweilen wirklich zufrieden, wenn ich einen Marathon in 4:30 schaffe.
Mhm.
Also.
Okay.
Aber du hast ein paar Ultras dazwischen auch reingeschoben, bevor der erste Marathon kam, der erste Lauf, den die Menschen da draußen auch tatsächlich kennen. Weil wenn du sagst, ein 24-Stunden-Lauf, dann schauen dich viele an und sagen so, nie gehört. Aber beim Marathon sagen alle, wow, oho. Ist das auch so passiert?
Ja, voll. Also wenn man Ultralauf anspricht, können sich viele nichts drunter vorstellen und wissen nicht, was das ist. Marathon ist da schon mehr ein Begriff, wobei es halt auch nicht die meisten nicht die Distanz wissen. Also Marathon kennen sie halt, aber dass es dann, ja genau, aber dass das halt 42 Kilometer sind oder so.
42,195,
ja.
Ganz wichtig. Auf denen stirbt man dann nämlich.
Ja.
Aber was ist der Reiz für dich? Warum tust du dir das an? Du hast am Anfang gesagt, du hast Laufen eigentlich gehasst. Was gibt dir Laufen? Was passiert da emotional in dir?
Ja, also ich bin halt ein sehr unsicherer Mensch und traue mir halt auch überhaupt nichts zu. Und ich glaube, das ist halt auch dieses zu sehen, was ich dann halt schaffen kann. Und ja, halt auch dann dieser Wow-Effekt so.
Das heißt, Laufen gibt dir Sicherheit, die von den Beinen in die Seele, ins Herz und ins Hirn hinaufwächst?
Ja, irgendwie ist es halt mein Element. Also ich habe halt auch mit den Rundenläufen angefangen. Also man rennt halt, keine Ahnung, 1 Kilometer oder 1,5 Kilometer Runden. Das ist halt auch ziemlich überschaubar. Also ich glaube, dieses Runden-Ding ist halt auch meins, weil man halt immer wieder dasselbe sieht und man kann sich
meistens laufbandmäßig.
Ja,
voll. Ein Laufband im Freien. Ich habe nämlich irgendwie kurz ganz wenig über dich doch recherchiert und da steht, dass du in der Orientierung unheimlich schlecht bist. Beim Linz-Marathon, das lassen wir jetzt mal außen vor, deswegen magst du Rundenläufe so. Das heißt, dich findet man eher so auf der Laufbahn, 400 Meter zwei Tage lang oder so, ne? Spurrillen ziehst dann schon, ne?
Ja, genau. Ja, ich bin einmal 48 Stunden Lauf gelaufen und da wird ja nach, ich glaube, 12 Stunden oder so war der Richtungswechsel und ich kannte halt die Strecke von 2-6 Stunden Läufen und immer nur diese eine Richtung. Und der Richtungswechsel, da war es dann, glaube ich, schon dunkel und ich habe es halt echt geschafft, mich auf den Rundkurs zu verlaufen.
Also in Gold.
Ja, echt? Genau, in Gold. Ich bin dann einfach weitergelaufen und denke mir dann so, ich bin ja bei einem Gasthaus vorbeigelaufen, wirklich? Und dann wurde mir so klar, ups, ich fahre bald die Abzweigung.
Gibt es einen Spezialpreis für sowas dann?
Ich bin dann wieder zurück und ich wurde gefragt, wo ich jetzt so lange war. Und ich habe gesagt, ich habe mich verlaufen und sie haben es mir echt nicht geglaubt. Ich habe es halt dann an der Uhr gezeigt, dass ich mich halt wirklich, ja.
Gelten diese Kilometer dann eigentlich? Oder gelten
nein, nein.
Es gilt nur auf der Bahn.
Ja.
Wie viele Kilometer mehr waren das?
Oh, es war nicht viel, keine Ahnung. Ich glaube nur einer. Also.
Aber Golz ist eine Runde auf einem Parkplatz, wo, also da sind Camping, da kann man auch campieren, ist relativ groß. Die Runde ist exakt einen Kilometer lang. Und sich dort zu verlaufen, was ein abgeschlossenes Setting ist.
Das heißt, du hast quasi über einen Zaun drüber müssen.
Nein,
doch vielleicht?
Diese eine also dieser eine Weg war eben nicht abgesperrt.
Genau, einer. Und den hast du gefunden?
Genau, ich bin halt einfach gerade weitergelaufen.
Absichtlich hättest du die Abzweigung nicht gefunden wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich habe halt die Kurve nicht genommen. Mhm. Und, ja. Aber ich bin irgendwann drauf gekommen. Also.
Mhm. Aber das Emotionale, es gibt ja Sicherheit, ja? Aber genau dieses Extrem, warum 48 Stunden, warum so lang? Also das kann man ja dann auch wieder kaum jemandem erklären.
Mein enges Umfeld, die ersten Ultras waren halt schon so, du machst dich kaputt und das geht halt gar nicht. Ich meine, der erste 24er kam halt eh nach ein paar 12-Stunden-Läufe, der kam jetzt da nicht zu. Und der 48 ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also es ist halt auch für die anderen, wie für mich selber, halt unvorstellbar und für die halt noch mehr, weil sie es halt auch nicht gemacht haben. Und es ist halt dann so, wenn man dann zum Beispiel im Auto sitzt und am Navi sieht, boah, bis zum nächsten, keine Ahnung, in der nächsten Etappe sind es halt 190 Kilometer und dann so, hey, das kannst du laufen, ja? Und ich so, ja, mega.
Es also, ist ja fast die Distanz wie in Linz zum Beispiel. Ist das gesund für den Körper?
Ja, wie gesagt, man tastet sich halt heran. Also ich glaube, so wie es sich halt gemacht hat, von wirklich von 0 auf 73, weiß ich nicht, ob es der beste Weg ist. Also ich würde jetzt, ich habe ja auch mittlerweile Trainerausbildung, ich würde es jetzt nicht weiter, also nicht zu empfehlen, aber man bereitet sich ja schrittweise darauf vor und man macht es ja auch nicht so oft. Und
wie oft?
Ja, also 24-Stunden-Läufe höchstens zwei im Jahr.
Mhm.
Also
die 194 waren bei einem 24-Stunden-Lauf, denke ich.
Genau, ja.
200, ein Ziel?
Ja, schon länger. Aber ich schramm halt immer so vorbei mit 190, 191, 194.
Dieses Jahr?
So. Schauen wir mal.
Wo bist du dabei? Bad Blumau? Dulden?
Vielleicht Bad Blumau. Es ist ja dieses Jahr auch die WM in Albi und kann da hoffentlich wieder im Team mit dabei sein. Schauen wir mal.
Du bist ja seit Jahren im Nationalteam Österreichs dabei.
Ja, genau.
Was bedeutet das für dich?
Ja, das ist mega, also mega cool, voll unvorstellbar. Ich war damals sehr überrascht, als ich da angerufen wurde von Reinhard Strasser damals noch. So, ja, du kannst bei der WM in Belfast dabei sein. Das war so, wow. Genau, mittlerweile schon drei Weltmeisterschaften und eine EM. Und ja, das ist jedes Mal aufs Neue eine Ehre und ein mega Erlebnis.
Und da gibt es Sponsoren, Preisgelder, Unterstützung des Verbandes,
du lebst davon.
Genau.
Kindergartenpädagogen, bis du noch weißt, lustig ist. Ne?
Ja,
da gehst du zum Spielen hin.
Ja, nein, keine Sponsoren, gar nichts. Also,
das heißt, das kostet dich auch noch was, ne?
Ja, voll. Also, und wir müssen uns halt auch eigentlich alles selber zahlen. Die am weitesten weg war in Taipei, die WM. Das war halt schon, ja,
nachhin. Jeder Drittliga-Fußballclub zahlt seinen Spielern, vielleicht hoffentlich auch mittlerweile seinen Spielerinnen, Preisgelder, Startgelder, Antrittsgelder, kleine Gehälter, Kostenersatz. Wenn du Läuferin bist im Nationalteam, sagt jeder danke, dass du da bist. Ne?
Vielleicht.
Ja, es ist ja auch schon schwierig, wir brauchen ja auch ein Nationalteamgewand, wir müssen ja alle eigentlich einheitlich laufen. Und da ist es auch schon für unseren Ultralaufreferenten schwer, dass wir halt alle wirklich, keine Ahnung, das bekommen. Wir haben halt dann für 24 Stunden einen Sport-BH, ein Leiberl, und das haben wir halt dann die ganze Zeit eigentlich an. Auch wenn es dann, keine Ahnung, regnet und halt nass ist. Ich meine, mittlerweile, da wir schon öfter dabei waren, haben wir meistens schon zwei oder drei Sachen. Aber es ändert sich ja dann auch immer das Design von Jahr zu Jahr, und das ist dann auch immer ein bisschen schwieriger.
Ist das fair, dass es Sportarten gibt, die so wirklich komplett in der Nische verräumt sind, obwohl man da nationale Erfolge einfährt?
Ich glaube, es geht vielen Sportarten so, die halt eher eine Randsportart sind. Und
eben, ein Nischensport, auch schwer zu erklären und zu begreifen. Was wäre da ein Kick, dass das Ultralaufen aus dieser Nische rauskommt, aus deiner Warte? Oder ist man da einfach glücklich in dieser Bubble und sagt, ja, ich mache was Exklusives und das ist mir eigentlich schon Wert und Ehre und überhaupt genug?
Es dauert halt sehr lang, und ich glaube, dass da halt dann die Zuschauer so lange durchhalten oder nur für halt eine kurze Zeit hinkommen, ist halt schwieriger. Für mich passt es so, dass es eher eine kleine Gruppe sind, und wenn da halt ein Menschlein steht und dich dann halt anfeuert, freut man sich halt schon mega. Also in Taipei war ein Mann, der war wirklich die ganzen 24 Stunden da, auch im strömenden Regen ist er da gestanden, und der hat sich dann auch schon so die Namen immer so, nicht, er hat nicht jeden beim Namen genannt, ja, und das war halt dann, da freut man sich halt dann auch schon drauf und schätzt das dann, glaube ich, noch mehr, wenn dann halt wer hinkommt. Und ja.
Ich mache jetzt einen Sprung weg vom Ultralaufen, weg von der Nationalteam-Angehörigen. Ich kenne Sabrina Lederle in einem grünen Dress, wo drauf steht Team Vegan. Du lebst auch vegan. Ist das gut oder schlecht fürs Laufen, oder ist das vollkommen Bovidel?
Ich glaube, es ist gut. Also ich bin seit 11 Jahren jetzt mittlerweile vegan. Also davor war ich vegetarisch. Also ich kenne das Laufen halt auch nur, also eben 3 Jahre davor vegetarisch, eben als in meiner Lauferkarriere. Und ja, ich finde, man regeneriert viel schneller, und ja, es gibt auch so genug Power. Also man kann es auch vegan schaffen.
Aber bist du aus ernährungstechnischen Gründen, aus ethischen Gründen?
Aus ethischen Gründen.
Ja. Also das ist nicht, dass dir das Schnitzel nicht geschmeckt hat, sondern einfach der Weg zum Schnitzel ist nicht deins, ne?
Genau. Mhm.
Und Egon, ist eigentlich, bevor vegan so, ich sage es jetzt einmal salopp, in Mode gekommen ist.
Ja, genau. Also man hat sich gefreut, dass da halt eine Marke Sojamilch da war, und jetzt ist es pure Überforderung. Und dass es schon so viele Sachen gibt, was halt auch cool ist, dass eben, ja.
Sabrina, auf euren Dressen steht drauf Team Vegan, und ihr erlebt dann schon beim Laufen, dass Leute ab und zu sagen, na, die missionieren ja ganz heftig. Seid ihr Missionare, Missionarinnen?
Nein, also wir wollen halt nur zeigen, dass man halt auch als Veganer, Veganerin sportlich was erreichen kann und schaffen kann. Also ich bin es jetzt auch, also ich habe das Dress halt nur bei den Bewerben an und bin halt auch noch in einem anderen Verein.
Nämlich in meinem?
Genau. So,
der heißt?
Ultralauf zum Heustadtelwasser, genau. Und ich hatte zum Beispiel, dass ich vegan bin, jetzt in der Vorstellungsrunde auch nicht erwähnt, nicht gesagt, weil es halt eher meistens nicht so gut ankommt und man sich gleich halt rechtfertigen muss. Und ich bin halt auch eine, eben leben und leben lassen. Also ich sage, ich bewerte jetzt niemanden, der jetzt Fleisch isst oder nicht. Also mir ist das egal.
Also du bist keine Angehörige der sogenannten Veganpolizei? Ne?
Nein, mir ist das komplett egal, ja.
Aber wirst du bei Wettkämpfen auf diesen Dress, auf diesen Teamdress, auf das Motto angesprochen?
Voll. Also es ist immer schon ein paar Mal passiert, zum Beispiel bei der Siegerehrung, wenn dann der Moderator sagt, so, ja, na, sie hat den zweiten Platz, aber wenn sie Fleisch essen würde, dann wäre es vielleicht der erste gewesen oder so. Und, aber einmal war es...
Ernsthaft?
Ja.
Was sagst du drauf?
Ich bin dann in diesen Momenten so, ich lache halt, also ich grinse, also mir fällt dann halt auch nichts, ich bin nicht so schlagfertig, nichts ein, weil ich damit halt auch...
Du bist ziemlich schlagfertig, Entschuldigung, du hast hier mit zwei alten Männern zu tun, die dich da dauernd in die Zange nehmen, und also, aber sprich weiter. Ja, du stehst da oben und er sagt, zweiter Platz, nur zweiter Platz, es wäre der erste, wenn sie ein Schnitzel essen würde.
Genau, ja.
Wow. Voll.
Aber das ist
eine Ansage.
Aber es war auch einmal mega cool, wo dann der Moderator gesagt hat, ja, diese junge Dame zeigt uns, dass man auch ohne Fleisch was schaffen kann, und ohne Fleisch bringt es halt auch. Ja. Und das fand ich dann schon wieder cool. Genau, es gibt beides, ja.
Ich würde gern bei der Ernährung bleiben, aber ein kleines bisschen den Fokus verschieben. Letztes Jahr bei den bei den Lauftagen in Dulln hast du 12 Stunden gewonnen, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Und du hast auf dieser 1-irgendwas-Runde einen persönlichen Versorgungsstand aufgebaut, auf dem sind 25 Getränke gestanden, Flaschen, Fläschchen, alles Mögliche. Wir waren auf der anderen Seite drüben mit unserem Stand und haben mir gedacht, sowas brauche ich für 6 Tage nicht einmal. Warum, wieso, was gibt dir das dann Sicherheit, dass du sagst, ich habe hier das Wasser mit Zitronengeschmack, mit Erdbeergeschmack, mit Vanillegeschmack, mit gar keinem Geschmack, mit das alkoholfreie Bier, whatever, ich fantasiere jetzt ein bisschen dahin.
Ja.
Was, wenn du dich da so vorbereitest auf einen Wettbewerb, eben ernährungstechnisch, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, also zuerst einmal, Thulen war ziemlich spontan. Ich habe mich da erst am Vorabend angemeldet und ich bin
hast
halt
aber die Zeit, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hast aber die Zeit gehabt, noch einmal 25 Flaschen vorzubereiten.
Ja, ich war halt eher so, soll ich jetzt die 12 Stunden oder die 24 Stunden laufen? Und wie gesagt, das war generell alles sehr spontan, weil die Manuela und der Peter, die wohnen 2 Häuser weiter von meinen Eltern, also die kenne ich halt. Und
das
die haben mich
ist wer,
Manuela? Die Veranstalter von Thulen. Und ja, und ich, wie gesagt, meine letzten Läufe waren immer 24-Stunden-Läufe und ich habe halt die Verpflegung im Kopf und weiß, was ich dafür brauche. Und ich habe eh gewusst, das ist sicher viel zu viel, was ich da herrichte. Aber ich lieber mehr mit als zu wenig. Und ich mixe mir halt schon alles vor. Das ist halt auch im Nationalteam so. Man mixt sich am Vorabend seine Fläschchen, beschriftet das alles und steht dann halt am Tisch. Und man nimmt sich dann halt und ich beschrifte es auch immer, was drinnen ist, weil im Nationalteam zum Beispiel der Betreuer, der hat halt dann gleich 2 Läufer und der kann halt nicht immer alles nachmixen.
Wenn ich für einen Marathon trainiere, dann sind meine langen Läufe so 30, 35 Kilometer lang. Wenn du für einen 12-Stunden-Lauf trainierst, ist dann dein Trainingslauf so 9 bis 10 Stunden lang. Also wie trainierst du, wie viele Stunden sind es, wie langsam, wie schnell sind es, läufst du Intervalle, so wie es auch 10, 20 Halbmarathonläuferinnen und Läufer machen?
Ja, also früher, als ich noch einen Trainer hatte, da waren halt schon längere Läufe, die waren dann zwischen 40 und 50 Kilometer, also in der Recom-Geschwindigkeit quasi. Aber länger als 50 nie im Training. Ich meine, man nimmt dann zum Beispiel so 6-Stunden-Läufe oder 12-Stunden-Läufe vom Veranstalter halt als Training quasi mit, wenn man jetzt halt einen 24er als großes Ziel hat.
Also aber du rennst nicht im Training 2/3 der Zeit oder Distanz, also beim 24-Stunden, nicht 18
nein,
Stunden?
Nein, es ist halt, also ich sage halt auch immer, Ultra läuft man, keine Ahnung, also mindestens 60% im Kopf. Also sicher bereitet man den Körper darauf vor mit seinen ganzen Laufumfängen und Krafttraining und so weiter, aber der Kopf spielt da halt auch eine mega große Rolle. Ich glaube, es muss halt auch jeder individuell herausfinden, was für ihn passt. Du meinst, viel Umfang machen muss oder so, wie das der Körper halt verkraftet. Mir reicht jetzt mittlerweile, ich habe für mich halt rausgespürt, dass ich gar nicht so viel Umfang laufen muss, dass es auch so funktioniert und ja.
Wir sitzen hier im WeMove in der Mall im 3. Bezirk in Wien, also wenn ihr da ein paar Geräusche im Hintergrund hört, das ist nicht, dass irgendjemand uns rausgongen möchte, sondern da ist halt ein Shopping Center im Hintergrund. Hier gehen auch Kunden, Kundinnen vorbei, das finde ich auch recht spannend. Egon.
Weil du es immer wieder erwähnt hast, mental, Kopf, hast du da eigene Programme, ein eigenes Mentaltrainingsprogramm? Wie ist deine mentale Strategie über lange oder sehr lange Läufe?
Ja, ich habe mich einfach über die Jahre selber entwickelt. Schon mal angefangen mit Formulierungen, dass ich sage, boah, jetzt habe ich noch, keine Ahnung, 10 Stunden, sondern es sind nur noch 10 oder nicht sagen, ich habe erst, sondern ich habe schon. Also das macht halt schon mal mega was aus. Und es kommen halt Hoch und Tiefs. Die letzten Jahre ging es mir mental eher nicht so gut und eher mehr Tiefs erlebt und dass ich dann eher sehr verzweifelt bin. Aber ich versuche mich dann eher aufs Außen zu fokussieren. Schau, wer überholt mich? Was haben die für Schuhe an? Zähl die Schuhmarken oder keine Ahnung, schau mir halt.
Das hast du aus dem Keller mitgenommen. Die Tontöpfe werden jetzt durch Schuhmarken erzählt.
Genau. Voll, versuche ich auch, keine Ahnung. Wenn das in Blumau ist, schau mir die Häuser an, zähl, wie viele weiße Häuser oder keine Ahnung, dann fokussiere ich mich im nächsten Mal unten auf die Bäume oder so und irgendwann wird man dann wieder abgelenkt, denkt man so, okay Mist, jetzt habe ich auf, jetzt muss man es halt noch einmal machen. Also man ist dann eh sehr beschäftigt und wenn dann mal was zwickt oder weh tut, dann habe ich eben bei meiner ersten WM so gemacht, so die Willkommensparty der Schmerzen, dass ich dann eben im Kopf so einen Partyraum quasi vorgestellt habe und da war eben zum Beispiel das Knie das Hauptproblem und dann so, ja, jetzt tut halt das Knie weh und dann haben wir so, keine Ahnung, eine voll tolle Torte für das Knie halt und irgendwie so positiv halt.
Also ich würde eher den Türsteher irgendwie engagieren für diese Party, der sagt, du kommst hier nicht hinein, ja. Aber
Willkommensparty der Schmerzen.
Ja, voll, und irgendwann tut halt quasi nicht was anderes weh und so. Also nicht so richtig dagegen ankämpfen, sondern halt es eher annehmen, weil es gehört halt auch teilweise dazu. Sicher gibt es auch Ultra, wo gar nichts ist, was auch gut ist.
Tom, was du jetzt nicht erwähnt hast, weil die Sabrina das jetzt auch nicht aufgeschrieben hat, Eisschwimmerin.
Ja, genau.
Es wird jetzt eh wieder warm.
Ja, genau.
Hat aber bei den österreichischen Meisterschaften jetzt doch ein paar Medaillen gewonnen. Und es gibt ja sogar beim Eisschwimmen ja auch eine Ultradisziplin, aber erzähl mal ein bisschen du.
Ja, also das Eisschwimmen ist jetzt auch erst meine zweite Saison und das war halt wie das Ultralaufen unvorstellbar und unmöglich, weil ich bin eigentlich voll das erfrorene Händel und kaltes Wasser geht eigentlich gar nicht. Und ich habe mir dann eben vor 2 Jahren gedacht so, ich probiere es jetzt einfach und bin halt dann, habe erst im September, also ich war davor den ganzen Sommer nicht draußen im Wasser und habe halt im September dann angefangen zu schwimmen und habe mir gedacht, ich schaue halt mal, wie lange ich es schaffe und aushalte und bin dann auch zu einem, zu Eisschwimmern gekommen in Altenwörth und die haben dann gesagt, ja, das sind halt die Mirna-Meisterschaften. Ich so, wow, Leute, ja, wir haben jetzt mal Oktober, schauen wir mal, wie weit es da geht und habe es dann eigentlich gut ausgehalten, also die Kälte ist halt ein extremer Reiz und das ist halt wie beim Ultra, man muss halt mit Schmerzen umgehen können, das annehmen und ja.
Genau. Nur mal auch um klarzustellen, beim Eisschwimmen, das ist nicht Eisbaden, so wie jetzt alle ganz hip irgendwie für Instagram immer kurz ins Wasser hupsen, sondern das ist Schwimmen.
Genau.
Und zwar nicht mit Neoprenanzug, sondern mit Badeanzug und ich glaube, die Ohren sind geschützt ein bisschen.
Genau, also eine Badekappe hat man und Ohrenstöpsel, wenn das Wasser dann, also man sagt ja, unter 10 Grad ist es Winterschwimmen und Eisschwimmen ist es halt wirklich erst unter 5 Grad. Mhm. Und genau.
Was für Distanzen schwimmst du da?
Die 250 Meter, die 500 Meter, die 100, wobei die schon ein bisschen schwieriger sind, weil ich jetzt nicht die schnelle Sprinterin bin. Und habe diese Saison meine ersten 2000er geschafft. Das ist halt so die Königsdisziplin in Eisschwimmen. Und dann gibt es halt drüber noch die Eismeile.
So.
Genau. Aber da muss man sich halt wirklich langsam herantasten. Man kann auch erst den 1000er schwimmen, wenn man vorher schon mal 500 geschwommen ist. Also das.
Mhm. Ist es vorstellbar in der Geschichte des Menschen, der ja immer wieder auf absurde oder abstruse Gedanken kommt, dass es einmal einen Marathon im Eisschwimmen gibt? Einen Marathon im Sinne von 42 Kilometern?
Da gibt es ein wundervolles Buch einer amerikanisch-australischen Autorin, Why We Are Swimming. Die setzt sich dann wirklich also mit dieser Geschichte des Kaltwasserschwimmens, des Langdistanzschwimmens auseinander. Also so, da gibt es schon Menschen, die schwimmen irgendwie von Kuba nach Amerika, die schwimmen durch den Ärmelkanal, die schwimmen rund um Inseln herum. Ganz gewaltig. Also auch Ultraschwimmerinnen und Schwimmer.
Ja, genau.
Was für dich?
Schauen wir mal. Mehr Wasser, also Salzwasser ist nicht so meins. Aber ich war ja auch bei der Eisschwimm-WM mit dabei und da lernt man halt auch extreme Leute kennen. Also was die halt wirklich alles geschwommen sind und das davon ich bin auch seit kurzem erst in dieser Bubble und diese ganzen Distanzen und, keine Ahnung, Ärmelkanal und was auch immer alles, was da alles gibt. Also das ist halt schon auch sehr, sehr beeindruckend und cool, was man halt wirklich auch schaffen kann. Und es war halt dann auch schon lustig so, weil die anderen Schwimmer vom Team wissen halt, dass ich Ultraläuferin bin und die sagen dann so, ja, du musst dann schon rausgehen, dann nicht das 24 Stunden durchschwimmen und so. Also das, ja.
Das ist halt schon. Ich mache jetzt zum Schluss den Sprung vom Schwimmen wieder zurück ans Land.
Ja.
Wohin und wie lang und wie weit willst du denn noch laufen?
Ja, also ein Ziel ist halt echt mal die 200 zu knacken. Ob es jetzt dieses Jahr ist oder in, keine Ahnung, 5 Jahren, schauen wir mal. Braucht halt seine Zeit. Ja. Und
wie lang dauert die Karriere einer Ultraläuferin? Also bis in welches Alter kann man da gut sein? Ich weiß, die Frage ist gemein, aber sie liegt dir auf der Hand.
Ja, ich habe halt früh damit angefangen. Also war halt mit, ich glaube, 21 war ich als Ultraläuferin und eigentlich fängt man ja erst mit, keine Ahnung.
35.
Ja, oder 40 plus oder keine Ahnung, also ein bisschen später halt damit an. Und ja, ich hoffe, dass ich es noch ganz lange machen kann. So wie bei uns im Team sind ja 70 plus und das wäre halt so ein großes Ziel, dass man es halt wirklich so lange aushält.
Spartathlon?
Ja,
das. Habe ich mal gelesen.
Genau, Spartathlon wäre auch ein Ziel.
Aber das bringt mich, das Alter, das mögliche Alter der Läuferin, bringt mich dazu, dem Egon wie immer die letzte Frage zuzuweisen.
Der Podcast nennt sich ja, in der Zwischenzeit ist es ja bekannt, Laufalter. Und ja, wir fragen jeden Gast, was verbindest du mit Laufalter?
Ich war halt das Küken im Team, also weil ich mit 21 zum Ultralauf gekommen bin und war halt so, ja, du bist noch viel zu jung dafür. Und irgendwie denke ich mir, man soll es einfach probieren. Und mittlerweile gibt es ja auch schon Jüngere, die das machen. Und genau, dass dem Alter nach unten und oben hin keine Grenzen gesetzt sind.
Liebe Sabrina, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns hierher, zu den beiden alten weißen Männern des Lauf-Podcast-Machens, zum Egon und zu mir gefunden hast. Wir sind hier zum ersten Mal im WeMove. Man hört im Hintergrund permanent irgendetwas klingeln. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich finde es aber trotzdem fein, dass wir einen Podcast in einem laufaffinen Umfeld machen können. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den WeMove-Menschen, dass wir hier sein dürfen, dass sie uns unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Und vielleicht auf irgendeiner kurzen oder langen Laufstrecke dieser Welt auch einmal über den Weg laufen. Servus und Baba.